Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst. Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute einen kleinen Einblick geben ins Coaching und warum das, was ich mache im Coaching, das ist ja oft eine Frage, die ich bekomme, aber was der Unterschied ist zwischen einfach, wenn ich mit Freunden über meine Themen spreche oder vielleicht mit dem Partner über meine Probleme oder Herausforderungen in der Arbeit spreche und Coaching, zumindest so wie ich es mache. Und ich gebe euch ein Beispiel, das gerade heute in einem Coaching-Call vorgekommen ist, wo ich finde, sieht man das so deutlich. Ich habe eine Teilnehmerin, die erzählt hat, dass sie ein großes Projekt leitet und auch für Messen verantwortlich ist, wo sie den ganzen Messeauftritt plant und auch das Team koordiniert und so weiter. Sehr viel Verantwortung. Und trotzdem rutscht sie immer wieder so in diese Mama-Rolle rein. Und kümmert sich um alle oder denkt sich auch, die anderen erwarten das auch von ihr, dass sie sich um alle kümmert und dass sie denen effektiv Apfelspalten aufschneidet, also Apfelschnitz. Und damit die Leute, die dort arbeiten am Stand, dass die auch wirklich versorgt sind und das, ja. So, jetzt, was ihre Erwartungshaltung war, war, im Coaching hat sie gefragt, ob ich einen Tipp für sie habe, wie sie sich da besser positionieren kann, weil sie wird halt nicht wirklich als die taffe Projektleiterin wahrgenommen, die sie gerne sein möchte oder die sie effektiv ist, als die sie auch wahrgenommen werden möchte, aber die offenbar nicht so rüberkommt, weil sie sich dann eben immer wieder auch von einer Seite zeigt, die einfach anders ist und wo sie dann effektiv schon diesen Übernamen bekommen hat, die Messe-Mama oder so, also die Mama vom Team, und das passt ihr halt überhaupt nicht, sie möchte das nicht und sie hat schon zu den Leuten in ihrem Team gesagt, bitte nennt's mich nicht so, ich will das nicht. Trotzdem merkt sie, dass es eigentlich ihr Muster ist, also dass sie das hervorruft bei den Leuten und dass es von daher wenig bringt, wenn sie einfach die Leute bittet, diesen Begriff oder diesen Spitznamen für sie nicht mehr zu verwenden, das löst ja nicht das Thema. Und ich habe ihr dann gesagt, also ich schaue das jetzt nicht von der Symptomseite her an, weil ihr zu sagen, dann schneid halt bitte keine Äpfel mehr auf für die Leute, das bringt überhaupt nichts. Das ist ja das, erstens mal weiß sie das selber und zweitens hat sie das auch schon gemacht, aber das hat ja überhaupt nichts gelöst, sondern was ich sie gefragt habe, ist erstens mal, dass sie sich bewusst wird, dass das Äpfel aufschneiden, dass das nicht etwas ist, das sie tut für die anderen, sondern sie tut das im Endeffekt für sich selber. Und welches Gefühl verschafft sie sich damit selber? Und das war für sie ein komplett neuer Gedanke. Es war zuerst für sie auch schwierig, in sich selber reinzuspüren und zu merken, hä, was für ein Gefühl, ich meine, warum mache ich das für mich selber? Sie hat aber dann recht schnell gemerkt, ah ja, stimmt, da ist was dahinter. Und zwar, wo ich sie dann gefragt habe, am besten findet man das raus, indem man das Gegenteil ausprobieren und einfach sagen, stell dir vor, du würdest das nicht mehr machen. Was würde das bei dir für ein Gefühl auslösen? Und sie hat dann gesagt, dann würde ich mich irgendwie nutzlos fühlen. Es fühlt sich an, als hätte ich nur eine Daseinsberechtigung, wenn ich mich kümmere um die anderen. Und da sind wir, also das ist jetzt ein bisschen eine verkürzte Version, gell? Wir sind ja nicht in einem Live-Coaching-Call, aber ich gebe euch sozusagen diese Zusammenfassung. Und das, was sie dann plötzlich bemerkt hat bei sich selber, und das war ihr dann auch völlig klar, dass das ihr Muster ist, ist, dass sie merkt, dass ihr innerer Drang, sich zu kümmern um andere, das ist das, was ihr den Selbstwert aufmacht. aufmöbelt, ja, aufpoliert. Und wo sie das gemerkt hat, hat sie gesagt, ah ja, okay, das ist also das Muster. Und drum, wenn wir an den Kern gehen, wenn man mal die Symptome, die sind ehrlich gesagt irrelevant, weil die werden sich eh von selber ergeben, wenn wir den Kern lösen. Aber was jetzt bei ihr, und drum bringe ich das als Beispiel heute, ist, das ist so ein klassisches Muster oft von uns Frauen, dass wir einfach gelernt haben von klein auf, dass wir uns um die Bedürfnisse von anderen kümmern müssen, dass es wichtig ist, dass es den anderen allen gut geht. Und unsere eigenen Bedürfnisse, die sind nicht wichtig. Als Frau ist es eins der höchsten, schönsten und tollsten Komplimente, wenn man uns sagt, dass wir ja so selbstlos sind. Also zumindest kennen wir das aus Muttertagsgedichten. Die tolle Mutter, die ja so selbstlos ist und so aufopferungsbereit. Also das ist so dieses Ideal, das bei uns Frauen sehr oft hochgepriesen wird. Und das kennen wir dann von unseren Müttern, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, möglichst selbstlos und aufopfernd zu sein und selber keine Bedürfnisse zu haben. Und obwohl nicht alle unsere Mütter so sind, aber wir, also meine konkret war gar nicht so, aber trotzdem habe ich das mitbekommen, dass man offenbar eine gute Frau ist, wenn man sehr zurückhaltend ist, sich selber also sehr zurückhält und vor allem sehr viel für andere da ist. Und das haben halt alle irgendwie mitbekommen. Das ist unsere Prägung. Die einen mehr, die anderen weniger, wenn man in seiner Kindheit umgeben ist von lauter Frauen, die das total zelebrieren, dann wird das vermutlich stärker auch bei uns ausgeprägt sein, als wenn man in einer Familie aufwächst, wo das ganz anders ist. Ja, aber trotzdem geht das nicht spurlos an uns vorbei, dass das einfach die Werte in unserer Gesellschaft immer noch sind. Und drum, wenn man das dann ins Leben hinausträgt, wenn man diese Muster nicht anschaut, sondern einfach sich die einverleibt hat, wenn die Teil von unserem Denken sind, einfach ganz Denkmuster und Verhaltensmuster, die wir gar nicht mehr hinterfragen, sondern wir merken dann einfach, dass uns die im Alltag irgendwie auf die Füße fallen. Wir merken dann schon, dass wir das ändern wollen, aber wir haben sehr oft nicht die Möglichkeit, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen, was steckt denn da dahinter? Wenn wir das aber machen und wir sehen das, dann können wir dran arbeiten und dann können wir das auflösen. Und was sehr oft dann zum Vorschein kommt, jetzt gerade bei diesem Muster, ist dieses Gefühl von Wertlosigkeit, wenn ich das nicht mehr tue. Weil wir schon als kleine Mädchen konditioniert worden sind, dass wir Anerkennung bekommen, dass wir Liebe bekommen, dass wir gelobt werden, dass wir wertgeschätzt werden, weil wir uns ja so gut um andere kümmern. Und wenn das etwas ist, was bei uns bestätigt wird, während zum Beispiel andere Verhaltensmuster, wie wenn wir selber irgendwie etwas Cooles machen und Aufmerksamkeit für uns wollen oder auch, wenn wir mal schwierig sind, weil wir zum Beispiel auch unsere Bedürfnisse haben und unsere Emotionen haben und das dann abgestraft wird, dann lernen wir von klein auf, dass wir uns eben auf diese Art verhalten müssen. Das wird sozusagen belohnt, wenn wir selbstlos sind, wenn wir uns um andere kümmern. Und dadurch bilden wir dieses Muster aus. Es ist eine Überlebensstrategie. Es ist eine emotionale Überlebensstrategie, weil jeder von uns wünscht sich, anerkannt zu werden. Jeder möchte im Grunde geliebt werden. Und drum zeigt sich das dann auch in der Arbeitswelt, indem man es allen recht machen will und sich um alle kümmern möchte. Und sehr oft übernimmt man dann auch nicht nur diese Apfelschnitze, sondern man übernimmt auch noch Aufgaben aus anderen Teams und jeder, der irgendwie kommt und sagt, hey, kannst du hier noch schnell oder du kannst doch da so gut, könntest du noch schnell, darf ich dich schnell was fragen? Wir sind für alle da und immer und brennen uns aber innerlich dabei aus. Das ist nicht das Ziel. Es ist auch nicht nachhaltig und es ist auch nicht etwas, was wir wirklich möchten, wenn wir drüber nachdenken. Drum sehr viele Frauen, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, bringen zwar solche Muster mit, aber sie sehen nicht, woher das kommt. Und es ist bei jeder Person ein bisschen anders. Also wir haben einerseits die Prägungen, die so in unserer Gesellschaft dominieren, die meisten von uns recht ähnlich haben. Aber dann gibt's auch noch sehr individuelle Prägungen. Das ist einfach die eigene Geschichte. Und da habe ich das Privileg, dass ich dann mit den Frauen das anschauen kann und dann wirklich auf den Kern stoßen kann. Und das zu beobachten ist einfach, für mich ist es immer wieder so ein Wunder. Wenn ich sehe, wie, man sieht das richtig in dem Gesicht von einer Person, wenn es so richtig Klick macht. Und wenn sie sagt, aha, ja stimmt, daher kommt das. Und man muss sich vorstellen, das sind Frauen, die haben sich schon viel mit sich selber beschäftigt. Das sind sehr reflektierte Frauen. Das sind nicht welche, die irgendwie ihr Leben lang nur gearbeitet haben oder sich fachlich weitergebildet haben, sondern das sind praktisch immer Menschen, die schon viele Bücher gelesen haben, viele Podcasts gehört haben, schon viele vielleicht Gespräche geführt haben, viel nachgedacht haben über Diverses. Aber wenn dann im Coaching das Thema draufkommt und man hat so als Coach den Vorteil, dass man von außen drauf schauen kann, dass ich diese Muster erkennen kann und ich ihnen das dann spiegeln kann, und sie dann zum ersten Mal sich so richtig verstanden fühlen. Nämlich auf eine Art, die nicht urteilend ist. Das ist nämlich sehr oft genau die Angst, dass wenn etwas gesehen wird, dass es dann sofort verurteilt wird, dass es nicht gut ist. Das ist sozusagen der nicht gesunde Teil von mir oder der, keine Ahnung, meine Schattenseiten oder irgend sowas. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das, ehrlich gesagt, als Wunden. Das sind unerfüllte Bedürfnisse, das sind unterdrückte Emotionen. Das ist überall dort, wo wir nicht wir selber, authentisch wir selber sein haben dürfen, weil jemand anderer das als unangenehm empfunden hat, weil jemand anderer nicht damit umgehen hat können, wenn wir einfach wir selbst waren. Und deswegen haben wir diese Teile von uns mit der Zeit immer mehr unterdrückt und in den Schatten verschoben. Aber dort leidet's. Es kann sich nicht ausleben und es verkümmert dort. Aber es ist ja trotzdem ein Teil von uns selber. Und oft finde ich ein sehr, sehr schöner Teil von uns selber, den wir wiederentdecken dürfen und der dann dazu führt, dass wir so richtig in unsere Kraft kommen und eine Lebendigkeit entwickeln, die wir vielleicht manchmal bei anderen beobachten und uns denken, Mann, wieso sprüht diese Person so vor Energie? Und warum hat die so eine Ausstrahlung und die ist irgendwie so ganz und so gesund. Es fühlt sich so gut an, in der Nähe von dieser Person zu sein. Ich will doch auch so sein. Das ist, wenn wir diese verlorenen Teile von uns wieder zurück integrieren und uns anfangen, wieder überhaupt selber spüren, was ist denn da überhaupt los? Und auch unser Selbstvertrauen kann nur wieder zu uns zurückkommen, weil wir haben das mal gehabt. Das weiß ich einfach. Das ist etwas, davon bin ich zu 100% überzeugt. Wenn wir geboren sind, wir haben dieses 100%ige Selbstvertrauen. Aber das ist uns abhanden gekommen, weil wir uns eben angepasst haben, weil wir gemerkt haben, man kann da ja irgendwie auch auf Ablehnung stoßen, wenn man nicht aufpasst. Also wir werden irgendwie so vorsichtig im Laufe unseres Lebens und dadurch logischerweise weniger selbstsicher. Und das alles können wir wieder rückgängig machen, wenn wir zu uns selber zurückfinden und wenn wir zu unseren verlorenen Teilen stehen, auch wenn wir diese alten Wunden heilen. Und das, finde ich, ist einfach ein wunderschöner Prozess. Das ist etwas, wo ich finde das einfach, es macht für mich auch so viel mehr Sinn, als wenn ich mich nur oberflächlich mit irgendwelchen Symptomen befasse. Also wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, schneid nicht Äpfel auf fürs Team, oder wenn ich jemandem sage, hör doch mal auf, die Pflanzen zu gießen im Büro. Klar, das kann man schon auch sagen, das weiß die Person aber selber. Ja. Sondern die Frage ist, warum fühle ich mich wie getrieben, das zu tun? Warum zerreißt es mich fast innerlich, wenn ich das nicht mache? Warum kann ich nicht zuschauen, wie ein Projekt an die Wand fährt, für das ich nicht einmal verantwortlich bin? Ja, warum muss ich reinspringen und ständig für andere ihre Probleme lösen und für andere die Kuh vom Eis holen? Und was löst es bei mir emotional aus, die Vorstellung, dass ich das einfach loslasse? Drum, dort ist der Weg zum Kern. Wenn wir diesen Kern finden, dann können wir dort ansetzen und dann können wir diesen Knoten lösen und wieder zu uns selber zurückfinden. Und dann plötzlich werden diese ganzen anderen kleinen Symptomprobleme, die werden sich einfach von selber lösen. Die sind einfach gar kein Thema mehr, weil die zeigen sich ja nur deswegen, weil ich tief in mir drinnen ein Thema habe. Nach meiner Erfahrung gibt's wirklich für jede Person einen Kernsatz. Das ist so wie ein Glaubenssatz, der sich in der Kindheit gebildet hat. Das sind nicht irgendwie Hunderte, das ist genau einer. Jeder von uns hat einen Kernglaubenssatz, der sich ausgebildet hat, bei den meisten sehr, sehr früh. Und wenn wir den lösen, dann lösen wir alles andere auch. Ist das cool? Ich weiß, was meiner ist. Weißt du, welcher deiner ist? Aber es ist super befreiend, sich mit dem auseinanderzusetzen und auch zu merken, dass man nicht mehr von diesem einen Glaubenssatz bestimmt wird, dass der nicht mehr aus dem Unterbewusstsein heraus alles und jedes steuert. Also steuert, wenn wir uns deswegen nicht bewusst sind, wenn wir diesen Glaubenssatz einfach schalten und walten lassen, uncheckt, dann steuert der so ziemlich alles in unserem Leben. Der steuert unsere Entscheidungen, der steuert unsere Partnerwahl, der entscheidet oder steuert, wie wir reagieren in Stresssituationen. So ziemlich alles steuert unsere Präferenzen, steuert, wie viel Mut wir haben, ob wir Risiken eingehen, ob wir gar keine Risiken eingehen, ob wir perfektionistisch sind, wovor wir uns drücken. All das wird gesteuert von diesem einen Glaubenssatz. Und deswegen, wenn man den findet, dann hat man, das ist so wie ein Sechser im Lotto. Und ja, der Weg dorthin ist manchmal nicht so geradlinig. Es ist jetzt nicht so, dass man das sofort und immer auflösen kann. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute am Anfang nicht sofort bereit sind, den überhaupt zu sehen. Also selbst wenn ich ihn vermute, dann warte ich trotzdem, bis ich merke, diese Person ist bereit, darüber zu reden. Man kann nicht einfach, das wäre viel zu intrusive, das wird sich wie eine Vergewaltigung von einer Person anfühlen, die gar nicht will, die nicht offen ist und nicht bereit ist. Deswegen, das ist nicht so, dass man einfach die Person überfallen kann und ihr sagen kann, tack, das ist dein Core-Glaubenssatz, so. Sondern man musste schon mit Fingerspitzengefühl dran rangehen und schauen, wann ist die Person bereit. Sehr oft sind für mich die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, merke ich, dass die am Anfang ganz praktische Fragen haben. Die haben super viel praktische Fragen, wie zum Beispiel, gestern hat eine gesagt, ein Mitarbeiter von ihr, der spielt mit ihr. Der ist eigentlich, also sie ist seine Vorgesetzte, aber der tut überhaupt nicht, was sie will. Und dann habe ich ihr zum Beispiel super praktische Tipps gegeben, weil das ist genau das, was sie jetzt gerade will. Die will jetzt nicht über ihre Glaubenssätze oder irgend sowas reden. Über das kann man dann später mal reden, wenn sie bereit ist zu sehen, dass sie dieses Muster vielleicht auch provoziert. Ja, aber das will sie nicht hören in dem Moment und das ist völlig okay. Sondern sie will jetzt hören, ob sie ihm jetzt noch eine E-Mail schreibt oder ob sie ihm einfach einen Termin reinsetzt mit der Geschäftsleitung, wo er einen Task zu erfüllen hat. Und da bin ich auch sofort dabei. Also ich bin super Fan von praktischen Tipps. Jetzt bei ihr zum Beispiel, ich habe das so spannend gefunden, weil ich habe sie gefragt, sie hat mit ihm eine Aussprache dann abgemacht und wollte mit ihm unter vier Augen reden, weil er sehr respektlos war ihr gegenüber in einem größeren Rahmen. Und dann habe ich gefragt, okay, und wer hat wen warten lassen, wo diese Aussprache dann stattgefunden hat? Und dann hat sie so gelächelt und hat gesagt, naja, eher mich. Da habe ich gesagt, aha, das war zu vermuten. Also er ist so irgendwie so ein, zwei Minuten zu spät in das Online-Meeting, muss man dazu sagen, reingekommen. Und das ist einfach so ein super klassisches Machtspielchen. Wer lässt wen warten in einem Call? Aber wir können das bei uns selber nachvollziehen. Wenn wir zu einer Person, die wir sehr respektieren und die eine Vorgesetzte ist von uns, wenn wir ein Gespräch mit dieser Person angesetzt haben, dann sind wir auf jeden Fall 2 bis 5 Minuten vorher sind wir parat. Und was ich mit parat meine, ist, wir sind vorbereitet. Und nicht, wir lassen diese Vorgesetzte mal 1, 2 Minuten warten, bevor wir auch eintrudeln in diesen virtuellen Meetingraum. Das, meine Lieben, ist ein ganz klares Zeichen von Machtspielchen. Und da hat es noch ein paar mehr solche Beispiele gegeben, wo ich sie gefragt habe, und macht er das, und macht er das, und macht er das? Und sie so, der macht das alles. Und es ist ihr in dem Moment bewusst geworden, dass der Typ mit ihr spielt, wie wenn sie die Maus wäre und er die Katze. Und sie spielt voll mit, sie lässt das machen mit sich und gibt ihm noch dazu zusätzliche Aufmerksamkeit, indem sie sagt, eine Aussprache mit ihm. Also sie opfert noch mehr von ihrer Zeit und Energie und gibt ihm noch mehr Aufmerksamkeit. Alles das drehen wir jetzt ab, habe ich ihr gesagt. Fertig jetzt. das machen wir nicht mehr, sondern sie muss dem jetzt mal zeigen, wo der Bartel den Most herholt und wer hier eigentlich die Chefin ist. Und das will, also er will das spüren, er braucht das auch. Und deswegen haben wir dann ein paar Maßnahmen, das sind super praktische Maßnahmen, ganz einfach umzusetzen, aber wenn man das nicht weiß, dann reibt man sich total auf an so einem Mitarbeiter und ehrlich gesagt lernt man auch nichts dabei, weil man weiß ja nachher immer noch nicht, was. Man sieht, dass es nicht funktioniert, aber man weiß trotzdem nicht, warum es nicht funktioniert, warum der bitte einfach nicht spurt. Und drum, das sind so recht einfache, praktische Tipps. Jetzt, warum ich das bringe als Beispiel, abgesehen davon, dass ich es auch super spannend finde, aber das ist so etwas, was sehr oft eher am Anfang vom Coaching die Leute hören wollen. Sie wollen praktische Tipps, wie sie jetzt mit ihrem Alltag, mit den Herausforderungen in ihrem Alltag umgehen können, wie sie vielleicht einen neuen Job bekommen, wie sie sich im neuen Job positionieren und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel spannende Fragestellungen. Aber dann merke ich, dass sie offen werden für, hey, Moment mal, was sind eigentlich meine Muster? Und warum reproduziere ich meine Muster auch im Arbeitsumfeld? Sehr oft sehen wir das, dass die Muster, die wir in unserer Herkunftsfamilie gelernt haben, dass wir die mitnehmen und auch im Arbeitsumfeld immer wieder reproduzieren. Und dann wird es wirklich spannend. Ja. Und drum, ja, das wollte ich einfach so mal als Gedankenanstoß heute mitgeben, auch zum mal reflektieren, hey, wo stehe ich da und komme ich wirklich vorwärts auf meiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung? Oder ist es so, dass ich immer nur noch mehr vielleicht Bücher lese oder noch mehr drüber nachdenke und immer wieder Gespräche führe, aber es löst sich nichts? Ja, das wäre dann der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt möchte ich wirklich mal das Ganze systematisch angehen und systematisch Persönlichkeitsentwicklung angehen. Ja, also entweder mit einem Coach zu reden, das könnte ich sein zum Beispiel, wenn man das möchte, oder dann natürlich auch so das, was wir im Level Me Up Club machen, wo wir das ganze Thema wirklich systematisch durchgehen, wo man Monat für Monat ein neues Thema sich vornimmt, wo man sich selber wirklich besser kennenlernt und seinen eigenen Mustern auf die Schliche kommt. Genau. Und ich muss euch noch ein kurzes Update zu unserem Level Me Up Tagebuch geben. Es ist so cool. Es wird so schön. Habe ich das schon erwähnt? Ich habe das schon erwähnt, gell? Aber es ist so schön. Ich freue mich total, wenn es jetzt dann bald da ist. Und ja, wahrscheinlich müssen wir uns noch so, wenn diese Folge rauskommt, vielleicht eine Woche, 10 Tage oder sowas, gedulden, bis das dann wirklich für euch auch verfügbar ist. Aber das wird so cool. Und das ist wirklich auch etwas, das euch hilft, um jeden Tag mehr euch selber ein Stück besser kennenzulernen. Drum, ich werde das hier im Podcast auf jeden Fall erwähnen, wenn das Buch dann da ist. Für alle, die schon auf meiner E-Mail-Liste sind, die bekommen natürlich den Link, die bekommen die Einladung. Alle, die meine aktiven KundInnen sind jetzt gerade, die bekommen eine Sonderaktion. Tja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man schon irgendwo mit drinnen ist. Aber genau, das könnt ihr machen. Wir haben auch diese Aktion, dass man den Club für Podcast-HörerInnen ist das, dass man den Level Me Up Club 30 Tage kostenlos testen kann. Und ihr findet den Link, das ist mit diesem Promo-Link hier unten in den Folgenotizen, findet ihr den. Dann könnt ihr euch den Level Me Up Club mal genauer anschauen. Das ist wirklich, finde ich, ein super Ort, auch Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen, aber sich auch wirklich wertvolle Inputs für die eigene persönliche Weiterentwicklung zu holen. Okay, also, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis bald.